werden uns nicht herumdrücken können um die Aussage, dass es ein hartes Jahr geben wird.
Es wird sich was bewegen, aber die Schritte sind vorsichtig, denn wir sind in einer Wirtschaftskrise und wir haben auf die Verschuldung für die nächste Generation zu achten.
Wir brauchen einen ehrlichen Kassensturz, aber wir brauchen auch ein Programm, wie wir aus der Krise wieder herauskommen.
Für uns heißt die Aufgabe, nicht nachlassen, sondern alles tun, damit sich eine solche Krise wirklich nicht wiederholen kann. Und dafür muss intensiv weitergearbeitet werden.
Die Krise ist noch lange nicht überstanden. So ehrlich, dies nicht zu verschweigen, sind unsere Politiker immerhin. Das betrifft nicht nur die Finanz- und Wirtschaftskrise. Gemeint ist auch eine Krise in der sozialen Balance und in der politischen Kultur. Freiheit und Demokratie, an beide haben wir uns alle mittlerweile so sehr gewöhnt, dass wir sie als selbstverständlich ansehen, beginnen einander zunehmend ins Gehege zu kommen. Immer mehr Bürger nehmen sich die Freiheit, den demokratischen Staat und seine Organe zu ignorieren, diesem Staat möglichst wenig von sich zu sagen, auch nicht mit dem Medium des Wahlzettels, und sich von diesem Staat möglichst wenig sagen zu lassen, auch nicht mit dem Mittel der Rechtsstaatlichkeit. Zugleich fühlt sich der demokratische Staat bemüßigt, immer stärker in die Bürger- und Menschenrechte einzugreifen, voller Misstrauen Daten zu sammeln, potenziellen Aufruhr im Keim zu ersticken, Überwachung und Strafe zu forcieren oder Maßnahmen gegen den Willen der Bevölkerung durchzusetzen, da diese Maßnahmen angeblich alternativlos oder systemrelevant sind. Etwas ist faul im demokratischen Staat. Etwas, das auch in den sorgfältig inszenierten Auftritten im Dauerwahlkampf und in den Endlosschleifen des Infotainments nicht verschwinden will. Im Generator geht es heute um die Zukunft eines politischen Systems, das immer als das Fortschrittlichste gegolten hat.
Von der Demokratie zur Postdemokratie.
Eine Gesellschaftsform in der Krise.
Sendung von Markus Metz und Georg Seslen. Wir hatten einen Traum. Freie Gesellschaft und demokratischer Staat.
Machen wir uns nichts vor. Die Welt ist ein unsicherer Ort. Daher haben sich die Menschen Instrumente geschaffen, um das Chaotische und Unübersichtliche zu begrenzen, das Unberechenbare und Komplexe in ein Überschaubares und Ordentliches zu verwandeln. Instrumente wie Sprache und Gesetz, Religion und Wissenschaft, Gesellschaft und Staat. Laut Brockhaus ist Gesellschaft
im weitesten Sinne die zeitlich andauernde räumliche Gemeinschaft von Lebewesen. Im engeren Sinne das strukturierte und organisierte System menschlichen Zusammenlebens und Wirkens.
Oder noch einfacher mit den Worten von Karl Marx:
die Summe der Beziehungen und der Verhältnisse unter den Individuen und nicht die Individuen als solche.
Gesellschaft ist also nichts anderes als die Art, wie wir miteinander umgehen. Und zwar so, dass es vorteilhafter ist, in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft zu leben, als außerhalb der Gesellschaft oder ohne sie. Weil man nämlich als Gesellschaft mit der komplexen und chaotischen Welt besser fertig wird. Indem sie sich Gesetze, Regeln, Konventionen, Sitten und Verpflichtungen gibt, nimmt die Gesellschaft etwas vor, das man Komplexitätsreduzierung nennt. Das Unübersichtliche wird aufs Übersichtliche, das Unlesbare aufs Lesbare reduziert. Die Welt wird etwas weniger unsicher. Das geht nicht ohne einen Anteil an Gewalt auf der einen Seite und nicht ohne einen Anteil an Dummheit auf der anderen Seite. Von Gesellschaft spricht der Soziologe Niklas Luhmann:
wenn konformes bzw. abweichendes Verhalten in Bezug auf Normen und Werte festgelegt ist und eine entsprechende Differenzierung von Erwartungen und Reaktionen vorhanden ist.
Eine freie Gesellschaft oder eine Gesellschaft der Freien ist also letztendlich ein Widerspruch in sich. Oder anders gesagt, ein Mythos, eine Utopie. Bis vor einigen Jahren hätten wir vielleicht gesagt, wir arbeiten dran. Wir machen Normen variabel, wir handeln unsere Werte in freien Debatten aus. Ein paar Krisen später sind wir schon froh, wenn der Verlust an gesellschaftlicher Fürsorge nicht ganz so schnell verläuft wie der Verlust an individueller Freiheit. Zu tun hat das natürlich mit dem, was Normen und Werte aufrechterhalten soll, was im Inneren für Ordnung und gegen das Äußere für Sicherheit, also im besten Fall für soziale Gerechtigkeit und Frieden sorgen soll, mit dem Staat. In der Neuzeit versteht man nach dem Soziologen Max Weber unter einem Staat
einen Anstaltsbetrieb, dessen Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges, also das Gewaltmonopol, für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt. Für den modernen Staat sind vier Kategorien bestimmend: Territorialität, Gewaltmonopol, Fachbeamtentum und bürokratische Herrschaft.
Hört sich nicht gut an. Trotzdem nimmt der Staat, Gewalt hin, Bürokratie her, dem Menschen doch einige seiner Sorgen ab. Wie die Gesellschaft, die unsere Beziehungen untereinander regelt, soll auch der Staat, der Herrschaft und Regierung regelt, Chaos und Komplexität reduzieren sowie Ordnung und Übersichtlichkeit schaffen. Nach neueren soziologischen Modellen ist die Aufgabe der Komplexitätsreduzierung auch für den Staat mindestens so wichtig wie die Frage nach wirtschaftlicher und militärischer Effizienz. Letztendlich ist auch jeder Staat ein Mittel, die Welt erklärbar und erzählbar zu machen. Am besten gelingt das einem Staat, wenn er mit seiner Gesellschaft eine harmonische Verbindung eingeht. Eine Gesellschaft bildet also im besten Fall den ihr entsprechenden Staat. Vielleicht ist diese Verbindung sogar noch stärker, nämlich so, wie es Niklas Luhmann meint.
Der Staat ist kein politisches System, sondern die Organisation eines politischen Systems zur Selbstbeschreibung dieses politischen Systems. Sorted with gear, pursued it with folks and hope. Threaten this life with a railway shade, charm it with smiles and soul. Barrister weary of proving in vain that the beavers they make him was wrong. Full of sleep and dreams, saw the creature quite plain that his fancy dwelt on so long. He dreamt that he stood in the sand. Explaining the state of the law in a southbound occurrence town. The indictment had never been clearly expressed. It seemed that the star kept a gun. Spoken 3 hours before anyone guessed what the friend was supposed to have done. He dreamt that he stood in the shadowy hall with a stone, with a glass in the side, dressed in gowns. Fans and we was defending a friend upon a charge of desert. The jury had his form a different view long before the indictment was read. And they all spoke at once, so none of them knew one word that the other had said. And the judge kept explaining the state of the law in a soft and occurring sound. In a soft and occurring sound. In a soft and occurring sound.
Es gibt viele Möglichkeiten, den Staat als Selbstbeschreibung des politischen Systems zu organisieren. Das reicht von der Herrschaft des weisen Fürsten, der sich mehr von Philosophen als von Soldaten und Kaufleuten beraten lässt, bis zum Tyrannen, der den Staat benutzt, um seine persönlichen Begierden nach Macht, Reichtum und Sexualität zu befriedigen. Es gibt theokratische, oligokratische und meritokratische Staatsformen. Letztere ist die Herrschaft durch Menschen, die sich besondere Verdienste erworben haben. Von Anfang an scheint aber auch ein anderes Ideal auf: die Demokratie. Auf den ersten Blick scheint diese Herrschaft des Volkes, so die wörtliche Übersetzung, denkbar ungeeignet dafür zu sein, die drei Hauptaufgaben des Staates zu erledigen. Erstens, die Komplexität zu reduzieren, also die chaotische und unverständliche Welt in ein geordnetes, beschreibbares System zu verwandeln. Zweitens, die innere Ordnung aufrechtzuerhalten und soziale Gerechtigkeit zu garantieren. Drittens, das eigene Territorium zu sichern, beziehungsweise den Frieden mit nachbarschaftlichen und konkurrierenden Staaten zu erhalten. Demokratie mag dem Einzelnen ein Mitspracherecht übertragen. Der Regierte mag sich immer auch ein wenig als Mitregierender empfinden, was zweifellos dem Selbstverständnis freier und würdiger Menschen gut tut. Gleichzeitig scheint aber in der Demokratie auch das Chaos, das Staat und Gesellschaft mit Mühe ausgesperrt haben, wieder hereinzubrechen. Schon die allererste Demokratie im antiken Athen litt unter dem Einfluss sogenannter Demagogen, ähnlich wie unsere Demokratie heute unter populistischen Medienstars und von PR-Beratern gecoachten dauergrinsenden Politikern leidet. Was unverzichtbare Kriterien der Demokratie sind, darüber gibt es heute in der Bevölkerung wie in der Forschung unterschiedliche Vorstellungen. Armin Schäfer ist Politikwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Die Demokratie im Zeitalter der Liberalisierung ist einer seiner Arbeitsschwerpunkte.
Das Hauptproblem darin, die Demokratie zu bestimmen, liegt, glaube ich, darin, dass ein paar Minimalanforderungen unumstritten sind. Beispielsweise, dass das Führungspersonal durch Wahlen bestimmt wird, ausgewählt wird. Aber dass nicht klar ist, wo die Grenze gezogen wird, was alles noch dazu gehören muss. Also ein funktionierender Rechtsstaat, ist das ein konstituierendes Element der Demokratie oder gehört es nicht ganz so dazu? Und ein funktionierender Sozialstaat, was schon also viel weiter dann weg ist, gehört es zur Demokratie oder nicht? Und das ist eine Schwierigkeit, dass nicht ganz klar ist, was gehört zwingend dazu, über einen Minimalkonsens hinaus und wo ist die Grenze zu ziehen? Aber wenig Streit gibt es darum, dass Wahlen zentral für die Demokratie sind, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, die frei sind, wo zwischen konkurrierenden Angeboten die Bevölkerung und die Wähler auswählen dürfen. Das gehört ganz unstrittig zum Kern der Demokratie.
Gerade hier bei einem Minimalkonsens der Demokratie also beginnen bereits die Anzeichen für eine schwerwiegende Krise unserer politischen Kultur. Immer größer wird die Anzahl derer, die nicht mehr zur Wahl gehen. Und auch unter denen, die es noch tun, wächst das Unbehagen an Parteien und Programmen, die sich offensichtlich immer mehr angleichen. Und wie frei eine Wahl ist, wenn sie von Meinungsumfragen, Werbepsychologen, Wahlkampfstrategen und demografischen Expertisen begleitet ist, ist die Frage. Die freie Gesellschaft scheint ihrem demokratischen Staat nicht mehr so recht zu trauen. Und der demokratische Staat scheint den freien Bürgern in seiner Gesellschaft erst recht nicht mehr zu trauen.
Demokratie in der Krise. Krisensymptom Wahlverweigerung.
Der demokratische Staat verliert in der letzten Zeit konstant an jener Zustimmung, die sich durch Wahlbeteiligung ausdrückt. Dabei sind für Politikwissenschaftler Armin Schäfer die absoluten Zahlen der Nichtwähler längst nicht so alarmierend wie das, was ein genauerer Blick auf diese Form von Protest und Gleichgültigkeit deutlich macht.
Meiner Meinung nach ist die Demokratie in einem schlechteren Zustand, als sie sein könnte, sowohl im Vergleich zu früheren Zeitpunkten, also beispielsweise den 70er Jahren, aber auch internationalen Vergleich. Das mache ich daran fest, dass in Deutschland die Wahlbeteiligung nicht nur sinkt, sondern immer ungleicher wird. Also wer wählen geht, verteilt sich sehr ungleich über die Bevölkerung. Vor allen Dingen Menschen mit geringer Bildung oder geringem Einkommen gehen heute viel seltener zur Wahl, als das noch in den 70er Jahren der Fall war. Da hat also eine Spreizung stattgefunden und da würde ich schon sagen, dass die Qualität der Demokratie seit diesem Zeitpunkt eher nachgelassen hat. Und auch in anderen Ländern gelingt es noch viel eher, gleichmäßig Menschen zur Wahlbeteiligung zu bewegen.
Krisensymptom Medialisierung.
Politik findet heute weitgehend im Fernsehen und in Form von Infotainment statt. Während Wahlwerbung sich mehr und mehr der Bildsprache der Werbung für Kondensmilch und Wellnessurlaub angleicht, verwendet eine Partei durchaus die Slogans einer anderen aus dem Vorjahr. Steht Leistung muss sich lohnen, einmal auf den CDU-Plakaten, heißt es dann bei der FDP, Leistung muss sich wieder lohnen. Was so wenig auffällt, wie wenn das Fernsehen wieder einmal statt der aktuellen Neujahrsreden von Kanzlern oder Ministerpräsidenten die Reden aus dem Vorjahr sendet. Die Sprache der Politik wird zunehmend inhaltsleer. Dagegen steigt das mediale Interesse an den Personen, die zunehmend zu Darstellern in einer Art Politainment-Soap werden.
Krisensymptom: Lobbyismus, Ökonomisierung und Neoliberalismus.
Zur großen Erzählung von der freien Gesellschaft in einem demokratischen Staat gehörte es lange Zeit, dass politische Herrschaft und kapitalistische Wirtschaftsordnung einander auf Augenhöhe gegenüberstehen. Der Staat sollte einerseits die freie Entfaltung des Marktes garantieren, andererseits aber auch die Einhaltung bestimmter Regeln. Und gleichzeitig sollte er dafür sorgen, dass es gewisse Freiräume der gesellschaftlichen Produktion und Kommunikation gibt, die nicht den Gesetzen des Marktes überantwortet sind. Etwa die Wissenschaft, die Kunst, die medizinische Versorgung. Der demokratische Staat sollte den Markt zum Wohle seiner Bürger zivilisieren und kontrollieren, ohne unbedingt selber mitspielen zu wollen. Soweit die Theorie. In der Phase des Neoliberalismus und unter dem Druck der sogenannten marktradikalen Denkweise ist offensichtlich genau das Gegenteil eingetreten.
In der wirtschaftspolitischen Zielsetzung, nicht zuletzt durch wirtschaftliche Internationalisierung, haben die Argumente, die die Wirtschaft, wenn man das so sagen kann, vorbringt, mehr Gewicht gewonnen.
Armin Schäfer, Politikwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
Es fällt heute leichter zu sagen, wir können bestimmte Maßnahmen nicht ergreifen, weil dadurch Arbeitsplätze gefährdet sind. Dieses Argument ist sehr schlagkräftig und die Interessen der Wirtschaft haben einen Vorteil gegenüber anderen Interessen, beispielsweise Umweltschutz oder aber auch diejenigen, die am sozialen Ausgleich interessiert sind, weil immer eine Maßnahme unter Verdacht gestellt werden kann, dass sie ja letztendlich Arbeitsplätze gefährden wird. Wenn man die Nachkriegszeit bis zur Mitte der 70er Jahre vergleicht mit der Zeit danach, hat sich schon was verändert, auch durch die wirtschaftspolitische Zielsetzung und die vorherrschenden wirtschaftspolitischen Ideen. Im Zeitalter des Keynesianismus gab es zumindest die Auffassung, dass eine Politik, die der breiten Bevölkerung, den Arbeitnehmern dient, letztlich volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Nachdem in den 70er Jahren verschiedene wirtschaftliche Probleme, Arbeitslosigkeit, Ölpreisschocks, Inflationsrate immer wichtiger wurden oder immer gravierender wurden, hat eine Kehrtwende stattgefunden in der Ausrichtung hin zu einer monetaristischen Wirtschaftspolitik. Und da ist es halt eben nicht mehr so, dass man sagt, ja, was dem Arbeitnehmer nützt, wird auch volkswirtschaftlich sinnvoll sein, sondern oft ist es genau andersrum. Da wird gesagt, also die Perspektive ist, wir müssen die Unternehmen stärken und das wird dann gesamtgesellschaftlich positive Folgen haben. Und ich glaube, wir erleben im Moment eine gewisse Krise in dieser Argumentation, weil immer mehr Menschen das Gefühl haben, dass dieser Argumentationszusammenhang so nicht stimmt. Es stimmt nicht ohne weiteres, dass wenn es Unternehmen, Banken besser geht, dass es dann auch der Masse der Bevölkerung besser geht. Und da gibt es dann, also zeigt sich der enge Zusammenhang zwischen wirtschaftlichen Fragen und auch dem Vertrauen in die Demokratie. Wenn man das Gefühl hat, Politik wird für die Wirtschaft gemacht oder für Unternehmen, für Großunternehmen, aber der normale Mensch hat davon nichts mehr, dann leidet die Demokratie darunter auch.
City, where the city runs out of the streetlights.
Demokratie in der Krise. Krisensymptom: Parteien im Wandel.
Die Parteien nähern sich in ihren Programmen und in ihren Erscheinungsbildern immer mehr einander an. Wir wählen nicht mehr zwischen politischen Richtungen, sondern allenfalls zwischen Nuancen. Mal bin ich liberal, mal christlich-sozial, mal konservativ. Was Kanzlerin Merkel im Frühjahr 2009 bei Anne Will erklärte, macht sich die CDU jetzt als Volkspartei der Mitte zum Programm. Gleichzeitig nehmen offensichtlich innerhalb der Parteien die Spannungen enorm zu. Der Kampf um die Macht und um den Erhalt der Macht entscheidet sich weniger in Konkurrenz zu den anderen Parteien, als vielmehr im taktischen und oft ausgesprochen machiavellistischen Umgang mit sogenannten Parteifreunden. Mit einem entscheidenden Nachteil: Die verlagerten Machtkämpfe sind der demokratischen Kontrolle weitgehend entzogen. In der politischen Berichterstattung tauchen sie erst auf durch gezielte Indiskretionen und Kampagnen oder wenn es um veritable Skandale geht. Während die staatlich-demokratischen Aufgaben der Parteien immer undeutlicher werden, wächst ihre gesellschaftliche Bedeutung. Je weniger politisches Profil sie verleihen, desto wichtiger werden sie als Karrieremaschinen und zur Vernetzung von Politik und Wirtschaft.
Krisensymptom: Die Entfremdung der politischen Klasse von der sozialen Wirklichkeit.
Je mehr die programmatischen Unterschiede zwischen den Parteien verschwinden, die alle unbedingt in die Mitte wollen, desto mehr richtet sich das Interesse und die Kritik auf die politische Klasse insgesamt. Dass die Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten immer rarer werden, ist das eine. Unbestreitbar ist wohl, dass im demokratischen Staat von heute Herkunft und Karrierewege um etliches standardisierter sind und dass immer weniger Politiker tatsächlich von unten und aus dem Volk kommen.
Repräsentieren bedeutet nicht, dass man sozusagen identisch ist der Zusammensetzung der Bevölkerung, sondern dass man bestimmte Interessen in der Bevölkerung, der Wählerschaft vertritt und dann auch abberufen werden kann, wenn man das eben nicht tut. Gleichwohl kann man Veränderungen feststellen, wie sich die politische Elite zusammensetzt. Dass es eine Homogenisierung der politischen Elite gegeben hat, eben mehr Leute mit Hochschulabschluss, Beamte insgesamt. Diese Veränderung kann schon dazu führen, dass sich die Politik, die Politiker, die Abgeordneten von der Bevölkerung entfernen, wenn die Zusammensetzung zu unterschiedlich wird, dass sie gar nicht mehr mit Menschen anderer Herkunft, sozialer Herkunft, Bildungsherkunft konfrontiert sind. Ein zweiter Punkt ist sicherlich, dass man den Eindruck gewinnen kann, dass ein bestimmter neuer Politikertypus die Bühne betritt. Menschen, die eigentlich nie etwas anderes getan haben, als für eine Partei zu arbeiten, vielleicht dann noch studiert haben, aber also keinen Beruf jemals ergriffen haben, sondern dann direkt ins Parlament oder in Führungsfunktionen wechseln. Zum Teil werden diese Personen dann als neue Hoffnungsträger gefeiert, das haben wir jetzt auch gerade aktuell erlebt. Aber eine Gefahr dahinter ist, dass diese Politiker nicht mehr so sehr Lebenserfahrung haben, die sie mit anderen Nicht-Politikern teilen, sondern dass sie ganz stark geprägt dadurch sind, wie ihr Aufstieg in dem Apparat in einer Partei verlaufen ist. Und das kann zu einer Verengung der Perspektive führen, die wahrscheinlich nicht wünschenswert ist. Und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass in der Wahrnehmung vieler Wähler die Unterschiede gar nicht so groß sind zwischen den, in Anführungszeichen, Karrieristen der verschiedenen Parteien.
It's you and me, we know the peak. It's weird and strong, but never wrong. Those sentimental chapters waiting at the ground. What if you try to be just like me? What if you try to be just like me? It's dark and bright, but never. It's near and far, oh, life's bizarre.
just chemical reactions enable me to move. Your mind in my reflection and my soul in you. What if you try to be just like me? What if you try?
Auf abschüssigem Weg in die Postdemokratie.
Natürlich kann man behaupten, die Demokratie sei dem Menschen gleichsam von der Wiege seiner Kultur an als Option gegeben. Von der griechischen Polis zur römischen Republik, von der Stadtrepublik Florenz zur theologischen Kleinstadtdemokratie in Calvins Genf, vom Paris der Kommune bis zum amerikanischen Freiheitstraum. Was sich allerdings schließlich als unsere Demokratie durchgesetzt hat, hat mit diesen demokratischen Vorläuferideen nur wenig gemein. War ihnen der Anspruch des ökonomischen wie des kulturellen Liberalismus doch fremd? Sie hatten kein Problem mit Sklavenhaltung oder totalen Machtansprüchen nach außen. Sie schlossen Frauen, Arme, Fremde und Kranke kategorisch aus von ihrer Idee der freien Bürger. Unsere Idee von Demokratie hat sich erst mit der Industrialisierung entwickelt und ist unabdingbar mit der Entwicklung des Kapitalismus verbunden, was zugleich ihr Segen und ihr Fluch ist. Schon Max Weber warnte, der Kapitalismus werde schon dafür sorgen,
dass die Bäume des demokratischen Individualismus nicht bis in den Himmel wachsen.
Das Ziel der neuen Gesellschaftsverträge war es, keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Regierungen und Regierten und keine grundsätzliche Einschränkung der Bürgerrechte zu akzeptieren. Vom Verwertungsinteresse des Kapitals her kann ein demokratischer Staat wesentlich besser Kontrolle ausüben als ein monarchischer oder tyrannischer. Die demokratische schien jene Regierungsform zu sein, die ganz einfach am wenigsten kostet. Damit ist nicht nur die Aneignung von Besitz durch die Feudalherren gemeint, sondern auch ein System der Selbstregulierung von Kosten und Leistungen, die Staat, Regierung und Bürokratie zu erbringen haben. So sollen Regierende und Regierte aushandeln, wie viel Geld und wie viel Macht getauscht wird, um die Grundaufgaben des Staates zu erledigen. Die Aufrechterhaltung der Ordnung, die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit, der Schutz nach außen, vorwiegend zur Erhaltung des Friedens. Zugegeben, Freiheit sieht anders aus. So wie beim Philosophen und Politologen Herbert Marcuse etwa.
So würde ökonomische Freiheit Freiheit von der Wirtschaft bedeuten, von der Kontrolle durch ökonomische Kräfte und Verhältnisse. Freiheit vom täglichen Kampf ums Dasein, davon sich seinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Politische Freiheit würde die Befreiung der Individuen von der Politik bedeuten, über die sie keine wirksame Kontrolle ausüben. Entsprechend würde geistige Freiheit die Wiederherstellung des individuellen Denkens bedeuten, das jetzt durch Massenkommunikation und Schulung aufgesogen wird, die Abschaffung der öffentlichen Meinung mitsamt ihren Herstellern. Der unrealistische Klang dieser Behauptungen deutet nicht etwa auf ihren utopischen Charakter hin, sondern auf die Gewalt der Kräfte, die ihrer Verwirklichung im Wege stehen.
Wenn aber alle diese Freiheiten erst verwirklicht wären, dann wären wir ja wieder dort, wo wir angefangen haben, bei der panischen Konfrontation des Individuums mit einer unendlich suggestiven, chaotischen und komplexen Welt. Dann doch lieber einen unperfekten demokratischen Staat, der genau wie unser einer unentwegt darum kämpfen muss, nicht von der Gier und Dummheit des Kapitals aufgefressen zu werden. Diese Dialektik begleitet die Demokratie nun 200 Jahre lang. Nämlich mit der Frage, ob die Ökonomie die Politik oder die Politik die Ökonomie kontrolliert. In jedem Fall ergab sich für die bürgerliche repräsentative Demokratie eine zweite Frontlinie. Sie musste offensichtlich nicht nur gegen die Wiederkehr der alten feudalistischen und monarchistischen Regierungsformen geschützt werden, sondern auch gleichsam gegen ihre eigene Vollendung – gegen eine sozialistische und anarchistische Fortsetzung der Befreiung der Regierten von den Regierenden. Um sich gegen die doppelte Bedrohung zur Wehr zu setzen, blieben der Demokratie nur zwei Möglichkeiten. Erstens musste sie sich als Wehrhafte zeigen, als System, das genügend Macht akkumuliert, um gegen Feinde notfalls auch mit Gewalt vorzugehen. Das Problem dieser Lösung, sie funktioniert nur, wie wir derzeit im Kampf gegen den Terrorismus einmal mehr sehen, indem Bürgerrechte wieder eingeschränkt werden. Zweitens kann sich eine Demokratie ihrer Gegner erwehren, indem sie sich ihren Bürgern und auch ihren Gegnern als besonders attraktiv, sozial und lebenswert präsentiert. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass es dazu unabdingbar ist, das radikale Verwertungsinteresse des Kapitals zu beschränken. Der Kapitalismus mit menschlichem Antlitz und die gelebte Demokratie verlangen, dass der Unternehmer soziale Mitverantwortung übernimmt und der Staat Lebensbereiche garantiert, in denen nicht allein der Markt und seine Beherrscher entscheiden. Von der Gesundheitsfürsorge bis zur Kultur, von öffentlicher Kommunikation bis zur Justiz. Der marktradikale Neoliberalismus hat diesen Pakt nachhaltig gebrochen. Dessen Vertreter verlangen allen Ernstes bereits eine Demokratieminderung. Vielleicht macht sie der Blick auf eine Gesellschaft wie die chinesische neidisch, die zu beweisen scheint, dass Kapitalismus auch prächtig ohne Demokratie gedeihen kann. Der britische Politikwissenschaftler Colin Crouch folgert daraus, dass Neoliberalismus und Globalisierung als Staatsform nur noch etwas zulassen, das er als Postdemokratie bezeichnet.
Der Begriff Postdemokratie kann uns dabei helfen, Situationen zu beschreiben, in denen sich nach einem Augenblick der Demokratie Langeweile, Frustration und Desillusionierung breitgemacht haben, in denen die Repräsentanten mächtiger Interessensgruppen, die nur für eine kleine Minderheit sprechen, weit aktiver sind als die Mehrheit der Bürger, wenn es darum geht, das politische System für sich einzuspannen, in denen politische Eliten gelernt haben, die Forderungen der Menschen zu lenken und zu manipulieren, in denen man die Bürger durch Werbekampagnen von oben dazu überreden muss, überhaupt zur Wahl zu gehen. Das heißt nicht, dass wir in einem nicht-demokratischen Staat leben. Der Begriff beschreibt jedoch eine Phase, in der wir gleichsam am anderen Ende der Parabel der Demokratie angekommen sind. Colin Crouch, Postdemokratie, 2003. Freiheit und Demokratie zu einem Gegensatz werden und wie sie sich möglicherweise gegenseitig retten könnten.
Bei Colin Crouch bedeutet der Begriff Postdemokratie dass die formalen Verfahren der Demokratie noch intakt sind. Es sind keine demokratischen Rechte abgeschafft worden, aber dass ein Substanzverlust stattgefunden hat. Dass beispielsweise das Wahlrecht weiterhin für weite Teile der Bevölkerung gilt, aber immer weniger Menschen und bestimmte Gruppen in besonderem Maße immer weniger davon Gebrauch machen. Also es ist nicht so sehr eine Abschaffung bestimmter Teilhaberechte, als eher ihre nicht mehr im vollen Umfang genutzt werden und die Aufspreizung, wie sie genutzt werden. Und bei Crouch ist auch noch wichtig, meint, die wichtigen Entscheidungen finden nicht in der Öffentlichkeit statt, werden nicht im Plenum des Parlaments diskutiert, sondern in Hinterzimmern, werden abgesprochen. Die Interessen der Wirtschaft dominieren sehr stark gegenüber Allgemeininteressen. Das kennzeichnet nach Crouch alles einen Übergang von einem guten Zustand der Demokratie, in dem das nicht so war, zu der Postdemokratie, der auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist, weil eben die formalen Verfahren weiterhin intakt sind, aber wenn man genauer hinguckt, sie nicht mehr so richtig mit ihrem Geist gefüllt werden, dass sie nicht mehr ihre Funktion erfüllen, wie sie es sollen.
Dass sich die Demokratie in eine Postdemokratie verwandelt, empfindet die Gesellschaft entweder überhaupt nicht oder kaum als beunruhigend. Erstens wird die persönliche Freiheit der Menschen in einer Postdemokratie nur in einem eher abstrakten Sinne beschnitten. Man kann sich zu jeder Zeit an jeden Ort bewegen, den Vergnügungen nachgehen und die Medien konsumieren, die der Markt hergibt und die man sich leisten kann. Dass man dabei von Datenerhebungen erfasst und bürokratisch überwacht wird, schränkt das unmittelbare Wohlbefinden ja nicht ein. Zweitens erscheinen die postdemokratischen Elemente in der Politik den veränderten Umständen nur angepasst. Ist es nicht logisch, dass sich Politik in einer Mediengesellschaft medialisiert? Dass sie sich in einer Spaßgesellschaft als Entertainment und in einer neoliberalen Gesellschaft als neoliberale Mitplayer verkauft? Drittens ist die Angst durchaus berechtigt, dass alles andere als diese Regierungsform noch wesentlich gefährlicher wäre. Genauso berechtigt wie die Vermutung, dass jede Form von Postdemokratie immer noch besser als gar keine Demokratie ist. Die Demokratie, wie sie ist, muss also verteidigt werden gegen die Feinde der Demokratie. Viertens. Da sich Regierungen und Parteien kaum noch voneinander unterscheiden, berühren einzelne politische Maßnahmen nur sehr vage und indirekt das eigene Interesse. Der Wahlausgang bringt mir in aller Regel keinen neuen Arbeitsplatz, verbessert nicht meine Position im Konflikt mit dem Arbeitgeber, hält nicht steigende Preise und Mieten auf, rettet mein Familienunternehmen nicht und so weiter. Durch die Ökonomisierung der Politik ist die Regierung in weite Ferne gerückt. So nah und volkstümlich sich die Politiker vor den Fernsehkameras auch geben mögen. Fünftens ist die Verwandlung von Demokratie in Postdemokratie wiederum selber in Unterhaltung verpackt. Wenigstens ein Teil der Angst, den uns die Krise, nicht nur des ökonomischen, sondern eben auch des politischen Teils unseres Regel- und Regierungssystems macht, bearbeiten die Medien in Form einer allgemeinen Entlastung. Sie brechen die hochkomplizierte Welt herunter in ein System von Volksmusikabenden, Traumschiffreisen und Voyeur-Containern. Doch all das ist eben nur eine Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass sich immer mehr Menschen all dieser Gefahren auch bewusst werden und dieses Gemenge von Medien, Politik und Kapital kritisieren. Die Entwicklung der Demokratie zur Postdemokratie hat zwar eine gewisse Dynamik, historisches Schicksal aber ist sie nicht.
Ich wehre mich dagegen, so eine Art kontinuierlichen Verfall der Demokratie zu beschreiben. Das Interessante ist ja gerade, dass eigentlich die Beteiligung an verschiedenen Formen der Demokratie, also sei es Wahlen, aber auch an bürgerschaftliches Engagement, von den 60er zu den 70er Jahren immer weiter zugenommen hat. Dass immer mehr Menschen sich beteiligt haben, sei es in Bürgerbewegungen oder halt bei Wahlen oder in den vielen Fällen bei beiden. Wir sehen erst wieder eine Trendwende eigentlich ab den 80er Jahren, wo die Beteiligung zurückgeht und sich spreizt. Und wir sehen, dass immer mehr nur eher die gut gebildeten oder gebildeten und Menschen mit überdurchschnittlichen Einkommen einerseits wählen gehen, aber andererseits auch mitarbeiten in Bürgerbewegungen. Meiner Meinung nach liegt es daran, dass die Schlechtergestellten immer mehr das Gefühl haben, dass die Politik keinen Unterschied für ihren Leben macht, dass sie keinerlei Hoffnung darauf haben, dass über Politik sich an ihren konkreten Lebensumständen noch was ändern lässt. Ich bin mir nicht sicher, wie man da über Aufklärung oder ob man über Aufklärung und politische Bildung daran ganz viel verändern wird. Wahrscheinlich überzeugt man die Menschen nur, dass Politik einen Unterschied macht, wenn sie einen Unterschied macht. Also wenn tatsächlich bestimmte Probleme, die Häufung von Schwierigkeiten in bestimmten Stadtteilen beispielsweise, wenn es gelingt, da das zu durchbrechen. Wenn die Problemdiagnose stimmt, die beispielsweise Colin Crouch mit dem Begriff der Postdemokratie vornimmt, dann werden wir allein über bessere Informationen oder eine bessere Kommunikation von den Zielen der Politik wahrscheinlich nicht das Problem beheben, weil es tiefer geht, weil es sehr tiefgreifende soziale Ursachen hat, Veränderungen darin, was Menschen von Politik erhoffen.
Welche sozialen Ursachen führen dazu, dass Menschen in einer freien Gesellschaft den demokratischen Staat so wenig schätzen und dass der demokratische Staat so wenig für seine freie Gesellschaft in der Krise tut? Erinnern wir uns an die Hauptaufgaben des Staates. Nach außen Sicherung des Territoriums, Erhaltung des Friedens.
In Afghanistan befindet sich Deutschland im Krieg, befindet sich nicht im Krieg, befindet sich in kriegsähnlichen Konflikten. Migranten werden angeworben, abgewiesen, schlecht behandelt, zurückgeschickt, integriert. Die demokratische Regierung, die weiten Teilen der Gesellschaft ferngerückt ist, rückt noch ferner, indem sie Kompetenzen an eine noch fernere Meta-Regierung abtritt, die in den Medien vor allem als Brüsseler Bürokratie oder EU-Verordnungswahnsinn ein Echo findet.
Hauptaufgabe nach innen: sozialer Ausgleich, Gerechtigkeit und Verteilungsklugheit.
Bonuszahlungen für Bankmanager werden unbeirrt fortgesetzt. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter denn je. Offensichtliche Klientelentscheidungen der Regierung bevorzugen bei Steuererleichterungen die Reichen. Der freie Zugang zur Bildung wird für die unteren Schichten illusorisch. Es gibt humane Katastrophen wie Kinderarmut, Altersarmut, Zweiklassenmedizin, Verwahrlosung, No-Go-Areas, Analphabetismus. Und der demokratische Staat muss erklären, dass er andere Sorgen hat.
Es steht zu befürchten, dass die Finanzkrise die Demokratie weiter beschädigen wird, weil die Finanzkrise absehbar ja auf eine Fiskalkrise des Staates umschlagen wird. Der Handlungsspielraum der Politik wird auf Jahre hinaus gering sein. Und das bedeutet eben, dass egal wer regiert, wenig unterschiedliche Akzente gesetzt werden können. Bis zu 75-80% des Bundeshaushaltes sind eigentlich schon verplant für feste Ausgaben, nicht zuletzt für den Schuldendienst, aber auch die Zuschüsse zur Rente und so weiter. Da kann man nur ganz schwer etwas dran ändern. Das heißt, der Politik sind weitgehend die Hände schon jetzt gebunden. Dadurch, dass die Verschuldung so immens ansteigen wird, verschärft sich diese Situation noch. Und ich befürchte, dass dadurch das Gefühl noch weiter um sich greift, dass Politik keinen Unterschied macht, dass Politik machtlos ist.
Schließlich ist es Aufgabe des Staates, einen Teil der Komplexitätsreduzierung zu übernehmen, das politische System verständlich, erzählbar, im wahrsten Sinne des Wortes mitteilbar zu machen. Diese Aufgabe kann ein demokratischer Staat nur erfüllen, wenn er sich als Motor der Demokratisierung in der Gesellschaft versteht und nicht zulässt, dass sich immer weitere Subsysteme vom Projekt der Demokratie abkoppeln.
In der Schule hört die Demokratie auf. Beim Militär hört die Demokratie auf. In der Fabrik hört die Demokratie auf. In einer Discounter-Filiale hört die Demokratie auf. Beim Profisport hört die Demokratie auf. Im Fernsehen hört die Demokratie auf, in der Arztpraxis hört die Demokratie auf, in der Universität hört die Demokratie auf, bei öffentlicher Ruhestörung hört die Demokratie auf, beim Geld hört die Demokratie auf.
My soul, when I think of my uncle's last words, and my heart is like no.
Mehr Demokratie wagen.
So nannte Anfang der 70er Jahre der damalige Bundeskanzler Willy Brandt seine Vision. Schon Brandts Nachfolger Helmut Schmidt erklärte:
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.
Und noch einen Schlüsselsatz können wir heute als Übergang von Demokratie zu Postdemokratie erkennen. Kanzler Schmidt bekundete öffentlich, dass ein Politiker, der sich mit der Bild-Zeitung anlegt, so etwas wie Selbstmord begeht. Zusammengenommen könnte man diese beiden Sätze als Ausdruck hanseatischer Nüchternheit und klares Bekenntnis zum politischen Realismus begreifen. Oder aber, bewusst oder unbewusst programmatisch, der Staat verabschiedet sich von der großen Erzählung von Freiheit und Demokratie und überantwortet die Aufgaben Komplexitätsreduzierung und Sinnstiftung an die populistischen Medien. Und überdies an solche, die sich um erzdemokratische Werte wie Menschenwürde, Fairness und offene Debatte nie sonderlich geschert haben. Der demokratische Staat hat dann nur noch die Aufgabe, den ökonomischen Status quo zu verwalten und für genügend Privatfernsehen zu sorgen. Davon, mehr Demokratie zu wagen, ist kaum mehr die Rede. Vielmehr davon, welche Einschnitte man in die Bürger- und Menschenrechte vornehmen muss, um genau diese zu verteidigen.
Das Potenzial ist natürlich angelegt, dass auch über demokratische Verfahren demokratische Rechte eingeschränkt werden können. Allerdings glaube ich, dass in Deutschland wir einige Schutzmechanismen haben. Also zum einen ist der Bereich innere Sicherheit einer, wo die Parteien durchaus unterschiedliche Akzente setzen und wo man schon eher noch das Gefühl hat, dass ein Regierungswechsel auch zu einer Akzentverschiebung zumindest führen kann. Und zum anderen haben wir natürlich das Bundesverfassungsgericht, das sich immer mehr als Hüter auch der Grundrechte in diesem Fall bewährt und zumindest die Politik auch in Schranken verweist, wie weit man gehen kann. Gefährlich ist natürlich ein Diskurs, der immer sagt, die Bedrohung nimmt zu. Und vor diesem Hintergrund lässt sich so gut wie jeder Eingriff rechtfertigen. Aber ich wäre nicht ganz so pessimistisch, dass sich das auch ohne weiteres durchsetzen lässt. Sei es gegen Widerstand in der Regierung, im Parlament oder sei es gegen das Bundesverfassungsgericht oder den Europäischen Gerichtshof bei bestimmten Fragen. Also es gibt nicht politische Instanzen, rechtliche Instanzen, die da vielleicht ein Schutzschild noch sein können.
Es ist schon eine seltsame Situation, dass der Bürger einer freien Gesellschaft Schutzschilde gegenüber seinem demokratischen Staat benötigt. Ebenso seltsam ist es, dass ein demokratischer Staat Schutzschilde gegenüber seiner freien Gesellschaft benötigt, die ihn wahlweise abschaffen, austricksen oder einfach ignorieren will. Wahrscheinlich kann man es nur so drastisch sagen. Der demokratische Staat, so wie er sich derzeit versteht und präsentiert, erfüllt seine prinzipiellen Aufgaben für einen viel zu großen Teil der Gesellschaft nur noch unzureichend oder gar nicht mehr. Die tiefgreifende Entfremdung zwischen demokratischem Staat und freier Gesellschaft ist daher kaum allein durch neue Angebote und Kommunikation zu überwinden, zum Beispiel mehr direkte Demokratie, wie wir sie aus der Schweiz kennen, oder durch eine Art Internetdemokratie, die neue, schnellere Teilhabe an Entscheidungsprozessen bieten könnte. Die Krise der Demokratie, so Armin Schäfer, muss auf der sozialen Ebene angegangen werden.
Wir müssen ansetzen bei den tiefgreifenden Ursachen der Bedrohung der Demokratie. Und also das sind Sachen, die eigentlich der Demokratie vorgelagert sind. Also beispielsweise die Probleme, die es im Bildungssystem gibt, wie sich Ungleichheiten fortpflanzen. Das wissen wir ja inzwischen durch zahllose Studien, PISA sei nur genannt, dass Deutschland da im internationalen Vergleich sehr schlecht abschneidet, keine durchlässige Gesellschaft ist und Bildungsvorteile der Eltern werden auf die Kinder übertragen. Und das bedeutet halt auch, dass wir das produzieren, was in einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung mal das abgehängte Prekariat genannt wurde. Das ist vielleicht kein schöner Begriff, aber er beschreibt, glaube ich, schon die Situation von einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. Und wir müssen dafür sorgen, dass sich solche Probleme nicht immer weiter fortpflanzen und dass wir jetzt schon wissen, wir erzeugen die nächste Altersgruppe der Arbeitslosen, die jetzt keinen Schulabschluss schaffen, keine Ausbildung. Die werden natürlich irgendwann gar nichts mehr von Politik erwarten.
Die Aufgaben eines Staates, der den Weg von der Postdemokratie zurück zum Projekt der Demokratisierung finden will, sind also schnell zu benennen. Soziale Gerechtigkeit, Frieden und Ehrlichkeit in der Selbstbeschreibung des politischen Systems. So einfach wäre das. Und in so weiter Ferne ist es.
Von der Demokratie zur Postdemokratie.
Eine Gesellschaftsform in der Krise.
Sendung von Markus Metz und Georg Seeslen.
Sprecher: Rahel Comtes und Friedrich Schloffer. Technik: Christiane Feutz. Produktion und Musikauswahl: Florian Scheirer. Redaktion: Katja Huber.
Education.